Gut, in der Gemeinde werde ich offenbar, ich werde auch vor Menschen offenbar. Nicht nur vor Gott, sondern auch vor Menschen werde ich offenbar. Andere sehen in mein Leben, sehen meine Schwächen, sehen meine Stärken, kennen mich, ermutigen mich, korrigieren mich. Und die Frage ist an euch, wenn es um Leben mit Jesus in der Gemeinde geht, seid ihr bereit dazu, offenbar zu werden? Vor Gott und vor Menschen. Darf mir Gott mein eigenes Herz zeigen? Und bin ich bereit, ein schneller Sündenbekenner zu werden? Die Bibel hat dafür einen Begriff, wie sie das nennt. 1. Johannes 1, Abvers 6, da heißt es, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Also wie haben wir Gemeinschaft in der Gemeinde miteinander? Gemeinschaft entsteht dann, Gemeinschaft gibt es nur mit Licht. Sonst gibt es keine Gemeinschaft. Wenn wir nicht im Licht wandeln wollen, dann werden wir nie richtig Gemeinschaft haben miteinander. Dann können wir zusammen im Gottesdienst sitzen, kein Problem. Wir müssen nicht im Licht wandeln, um sonntags im Gottesdienst zu sitzen. Um Lobpreis miteinander zu machen, ist schon was anderes. Da fängt es dann schon an. Da merkt man, ob Gemeinschaft da ist, Wandel im Licht da ist. Das merkt man dann, wie gut es wird. Und dann merkt man dann, was passiert irgendwie nichts schrecklich hier eigentlich von der Atmosphäre. Je nachdem, ob ihr eine Gemeinde habt, wo ihr Lobpreis macht, merkt man das dann ziemlich schnell, ob die Gemeinde im Licht wandelt oder nicht. Okay, das bedeutet, dass wir unsere Sünden bekennen, auch einander bekennen manchmal. Ich möchte, dass ihr kurz zu zweit mit eurem Nachbarn euch austauscht und einfach mal ganz kurz darüber sprecht, was heißt es konkret, praktisch, wenn wir im Licht wandeln. Was könnte das bedeuten? Was muss man da zeigen? Was muss da alles ins Licht? Oder wo ist da vielleicht auch die Grenze? Könnt ihr mal ganz kurz euren Nachbarn schnappen? Eine Minute mit ihm drüber reden, mit ihr drüber reden. Was heißt das Licht? Wandeln im Licht. Was heißt das im Licht?
So ist mein Vater. Ich zeige mich dann so vor. Ich bin Vater. Wenn man also gehen nachfolgen, müssen wir nicht fahren. Weil sonst. ganz natürlich auf einmal keine Lust dahin, die Gemeinde zu sehen, wenn man eigentlich nicht drin ist.
Okay, könnt ihr mir mal ein paar Sachen sagen, was ihr so gesprochen habt? Wandel im Licht, was bedeutet das? Was würdet ihr sagen? Ein paar Stichworte?
Fitch.
Transparenz,
was heißt das dann?
Durchlässigkeit.
Ja, schon, aber was bedeutet das dann im Alltag? Das heißt,
machen wir den dann?
Echt sein? Genau, echt sein. Weiter, was habt ihr noch so?
Schwächen zugeben.
Okay.
In der Liebe wandeln.
Unterschied zur Welt, das machen wir mal so.
Das muss man jetzt auch erklären.
Das ist alles noch ziemlich bloßgelegt. Bitte? Was?
Entscheidungen treffen.
Was meinst du damit?
Gut und böse.
Okay, gut. Also Entscheidungen treffen, wahrscheinlich gute Entscheidungen dann.
Mit Licht ist gute Entscheidung.
Gott zu suchen.
Gott suchen.
Ich denke auch konsequent sein. Also Dinge, die ich sage oder tue oder die ich anderen im Prinzip auf die Nase binden möchte, was Christian bedeutet, auch selbst recht leben. Also ganz konsequent.
Hat ja mit echt sein.
Und auch so echt sein.
Okay. Sünden bekennen.
Dass man sich zurechtdrücken lässt, entweder durch das Wort Gottes oder durch andere Menschen.
Zurechtweisen lassen.
Zurechtrücken. Vergessen die Schrift lassen. Okay, gut.
Nichtsein habe ich die Erkenntnis, ich bin Abhängigkeit vom Licht, im Licht.
Ich bin abhängig vom Licht. Okay, lass uns mal versuchen, das Ganze noch ein bisschen konkreter zu machen, was Lichtwandeln bedeutet. Das hört sich teilweise noch sehr fromm an.
Das war jetzt das Skelett, jetzt müssen wir uns mal Fleisch
kann man noch und, ja. Sich verstecken dahinter, ja. Ja, ehrlich sein zum Beispiel. Im Lichtwandeln bedeutet auch darf mir jemand in meine Familie gucken? Oder ist es nur das, was mich angeht?
Zum Beispiel auch keine betrügerische Absicht da habe.
Keine betrügerischen Absichten. Darf mich mein Bruder fragen, hast du deine Steuererklärung ehrlich ausgefüllt? Ist das Wandeln im Licht?
Ja.
Lass ich das zu? Wandeln im Licht? Heißt das, dass mein Bruder Klaus, oder dein Bruder Klaus, jeder hat einen Bruder Klaus. Jeder hat seinen Bruder Klaus. Dass dein Bruder Klaus dich fragen darf, hast du deine Steuererklärung richtig ausgefüllt? Oder hast du geschummelt? Oder noch gar nicht gemacht, ja? Oder wie gehst du mit deiner Frau um? Du, oder mir ist da was aufgefallen, wie du mit deinen Kindern umgehst. Und ich muss dir sagen, da ist mir was aufgefallen. Oder heißt Leben im Licht auch, dass meine Schwester mich anruft und sagt, du, ich habe dich jetzt echt schon ganz lange nicht mehr gesehen in der Gemeinde. Was ist mit dir? Ist das Leben im Licht? Wollt ihr das? Das ist gar nicht so einfach, wenn das denn in der Praxis so ist. Da gibt es zwei Hindernisse. Das eine Hindernis ist, dass man wirklich was anspricht und sagt, Mensch, da ist mir eigentlich was aufgefallen. Ich müsste da eigentlich was sagen. Es fällt gar nicht so leicht, was zu sagen. Ihr könnt das ja mal versuchen. Bei einem Bruder und einer Schwester, ich rede nicht von irgendjemandem, ich rede bei einem Bruder und einer Schwester, die ihr lieb habt, zu sagen, Mensch, mir ist da was aufgefallen, zumindest habe ich da eine Frage. Das verstehe ich irgendwie nicht. Finde ich komisch, was die da machen. Ich muss ja gar nichts verurteilen, ich muss ja gar nicht böse sein, ich muss ja gar nicht besserwisserisch sein. Ich habe einfach nur eine Unruhe über was und ich möchte das mal ansprechen. Was in den privaten Bereich geht. Du, mir ist da aufgefallen, du sagst zu deinem Mann immer, du, was weiß ich. Das finde ich irgendwie nicht schön. Oder heißt Leben im Licht auch, dass wir sagen können, du liebe Schwester, dein Rock, der ist ganz arg kurz. Heißt das Leben im Licht? Ich glaube, das heißt Leben im Licht. Das kann nicht jeder sagen, ja, das kann nicht ich sagen, aber es kann eine Schwester kann das zur Schwester sagen. Oder ein Bruder kann auch zum Bruder sagen, du Bruder, du brauchst mal ein Deo. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir sind da noch sehr, sehr weit von entfernt. Ja. Und ich merke, dass es das erste Hindernis ist, was anzusprechen. Und das zweite Hindernis ist, was anzunehmen. Das zweite Hindernis ist zu sagen, sag mal, was geht dem das eigentlich an? Was geht die das eigentlich an, was ich mache? Das ist doch meine Sache. Das geht dich doch gar nichts an. Ja. Natürlich wollen wir uns nicht kontrollieren, wir wollen uns nicht manipulieren, wir wollen uns nicht, darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass man in Liebe sagt, dass man in Liebe aufeinander Acht hat und ja, vielleicht hier und da noch was sagt. Man darf sich ja abgrenzen, man darf sagen, du, das sehe ich so und so und dann darf man auch wieder einen Rückzieher machen und sagen, okay, das ist deine Sache. Aber ich glaube, dass wir normalerweise dann nicht auf der Seite gefährdet sind, dass wir zu viele Dinge ansprechen. Ich glaube, da sind wir nicht gefährdet. Also ich kenne zumindest die Gemeinden, in denen ich war, ist das nicht die Gefährdung, dass Brüder und Schwestern zu viel aufeinander Acht haben. Vielleicht zu viel übereinander reden, aber nicht die Sachen direkt ansprechen. Das kenne ich fast gar nicht, ja. Und wir kämpfen uns da auch durch, selbst hier in unserer kleinen Gemeinde, also nicht in Input, sondern in der kleinen Gemeinde, wozu wir gehören, wir kämpfen uns da durch, das da zu machen. Das ist auch nicht einfach, ja. Aber das ist, glaube ich, Leben im Licht. Aufeinander Acht haben, sich auch ins Leben zu sprechen, auch zu sagen, du, mir fällt da was auf, oder auch Sünden anzusprechen. Sagen, du, ich sehe, du fährst immer da 70 in der 50-Zone. Oder ich habe gehört, du guckst dir immer solche komischen Filme an. Stimmt das eigentlich? Stimmt das eigentlich? Weiß ich gar nicht. Sag mir das mal, Bruder. Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen von dir. Wisst ihr was? Ich glaube wirklich, dass das Gemeinde bedeutet. Und dass das total wichtig ist. Ich glaube, dass dadurch Jesus eigentlich Gemeinde bauen will. Ich glaube, dass Gemeinde nicht nur gebaut wird, indem wir sonntags zusammenkommen und irgendein Lied singen, irgendwas anhören und dann wieder nach Hause gehen. Da machen wir uns was vor. Da machen wir uns was vor. Gemeinde heißt, Menschen dürfen mir ins Leben sprechen, Brüder und Schwestern, unvollkommene Menschen. Und ich habe auch Acht auf sie. Und es gibt einige Stellen, wo Gottes Wort das sagt, ja. Zum Beispiel 1. Thessalonicher 5, Vers 11. Deshalb ermahnt einander Und er baut einer den anderen, wie er es auch schon tut. Also die haben das schon gemacht im ersten, also in dem Thessalonicher Gemeinde. Und Paulus sagt, macht das weiter. 1. Thessalonicher 5,11. Deshalb ermahnt einander. Und er baut einer den anderen. Also beides, nicht nur ermahnen. Klar, ermutigen. Einander ermutigen, einander ermahnen. Wie er es auch schon macht. Lukas 17, Vers 3. Habt Acht auf euch selbst und wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er es bereut, so vergib ihm. Wenn dein Bruder sündigt, weise ihn zurecht. Wenn deine Schwester sündigt, weise ihn zurecht. Sag nicht, das muss der Pastor machen. Das muss der Älteste machen. Das muss irgendjemand anders machen. Das ist nicht meine Sache, meinen Bruder zurechtzuweisen. Hab Acht auf deinen Bruder, deine Schwester. Hebräer 12, Vers 15. Achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Das sagt der Hebräerbriefschreiber zu der Gemeinde. Achtet darauf, dass nicht unter euch jemand ist, der Mangel an Gottes Gnade hat und bitter ist. Bitterkeit versprüht in der Gemeinde. Achtet darauf, dass nicht da Leute sind, die Bitterkeit versprühen in der Gemeinde. Dann sprecht mit denen und sagt, hier, was ist eigentlich los mit dir? Warum bist du so bitter? Und ich sage, da spreche ich nicht mit ihr drüber, da spreche ich mit jemand anders drüber. Du, Klaus, hast du eigentlich schon mitgekriegt, wie bitter eigentlich hier der Andi immer ist. So schrecklich. Das ist das, was normalerweise passiert. Und ich bin überzeugt davon, wie baut Jesus die Gemeinde? Wenn wir das hier tun, dann werden die Sachen offenbar in unserem Herzen. Dann kommen wir voran. Dann wachsen wir hin zu Jesus. Dann wachsen wir, dann wohnen wir im Licht. Und das könnt ihr schon da machen in der Gemeinde, wo ihr jetzt seid. Ihr müsst nicht warten, dass ihr erst jetzt in die perfekte Gemeinde kommt. Ihr könnt das da schon tun. Da gibt es auch Leute, die sündigen, die ihr zurechtweisen könnt. Da gibt es schon Leute, die brauchen Ermutigung. Und die könnt ihr ermutigen. Da gibt es Leute, die sind bitter und die brauchen Gnade. Da gibt es Leute, die brauchen das, dass ihr was tut. Und da gibt es auch Leute, die sind bestimmt bereit, euch was zu sagen. Und so wachsen wir hin zu Jesus. Was sprechen wir in das Leben von jemand anders? Natürlich zuerst Ermutigung. Ermutigung, ja. Wir sagen, du, das war gut. Was hast du gut gemacht? Das hast du gut gemacht. Mach weiter. Oder Ermahnung dann eben zur Rechtweisung. Und Trost, ja. Jemanden trösten. Manchmal brauchen wir einfach nur Trost. Und keiner sagt einem was in der Gemeinde. Keiner geht hin und sagt, du, das wird schon. Und wie macht man das? Da muss man dann anrufen, da muss man nachfragen, da muss man sehen, Mensch, der ist nicht da, was ist mit dem? Da muss ich mal anrufen. Und da kann ich nicht sagen, ja, das muss der Markus machen. Der muss das machen, der wird dafür bezahlt oder was weiß ich, dass er anruft. Der hat zum Glück nicht dafür bezahlt. Also, Gemeinde heißt, Menschen dürfen wir ins Leben sprechen. Was heißt dann noch Gemeinde? Gemeinde heißt dienen. Unser Thema ist Leben mit Jesus in der Gemeinde. Und Leben mit Jesus in der Gemeinde heißt dienen. Und das heißt zuerst Gott dient uns. Das heißt es zuerst. Eine Gemeinde ist der Ort, wo Gott uns dient. Durch den Heiligen Geist dient Gott seiner Gemeinde. Mit Vergebung, mit Heilung, mit Wiederherstellung. Gott will seiner Gemeinde dienen. Dafür ist Gemeinde da. Gott will uns waschen. Er will uns sauber machen, er will uns wiederherstellen, er will uns die Füße waschen. Das will er machen, wenn wir auch zusammenkommen in der Gemeinde, im Gottesdienst, im Abendmahl. Gott möchte uns dienen. Machen wir das? Lassen wir ihn das? Lassen wir das zu, dass Gott uns dient? Das wollen wir. Wir wollen das unbedingt. Und Gemeinde muss Raum dafür machen. Wir sind vor Gott, damit Gott uns dienen kann. Mit Gott uns trösten kann. Mit Gott zu uns reden kann. Als Gemeinde auch zu Einzelnen. Damit er uns dienen kann, uns Richtung geben kann, uns prophetische Worte geben kann. Uns das geben kann, was er tun will. Gott will was tun. Gott will uns dienen. Durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der Beistand, der Helfer. Und das ist der Herr der Gemeinde, der kommen möchte, um der Gemeinde zu dienen. Und wenn wir in der Gemeinde leben, leben mit Jesus in der Gemeinde bedeutet, wir lassen uns von Gott dienen. Wir sagen nicht, das brauche ich nicht, das brauchen die anderen. Ich brauche das auch, du brauchst das auch. Ich brauche Dienst von Gott und ich muss stillhalten und sagen, Herr, hier ist der Ort, diene mir. Wir sind zusammen. Ich will, dass du mir dienst durch den Heiligen Geist. Ich brauche das genauso wie jeder andere. Und es gibt solche Zeiten und gerade auch im Lobpreis oder ich weiß nicht, wie es bei euch in der Gemeinde ist. Sag das mal zum Herrn, ich brauche das auch, ich brauche von dir was. Das zweite ist, wir dienen Gott. Gottesdienst heißt, wir dienen Gott und Gott dienst uns. Wir dienen Gott, wie dienen wir Gott? Dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Was bedeutet das? Gott, wir dienen Gott, indem wir ihn anbeten und loben. Das ist unsere große Berufung, das zu tun. Psalm 100, dient dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Jubel, erkennt, dass der Herr Gott ist. Zieht zu seinen Toren ein mit Danken. Paulus sagt, dass unser Dank überfließen soll. Deshalb, ich glaube, dass wir wirklich vor Gott stehen müssen als Volk Gottes und ihm dienen, ihm Ehre geben, seinen Namen groß machen, seine Herrlichkeit proklamieren. Das ist unsere Aufgabe. Und wenn Leben mit Jesus in der Gemeinde heißt, dass wir unseren Mund aufmachen und Gott loben im Gottesdienst. Es gibt unterschiedlichen Raum dafür, aber dann muss ich was ändern eben in der Gemeinde, wenn der Raum nicht da ist. Es gibt, das kann man übrigens, Liturgie bedeutet nichts anderes wie Dienst. Ja. Es dient uns und wir dienen Gott. Richtig verstanden kann das auch Gott dienen. Ja. Aber das ist unser Grundverständnis. Wir kommen zusammen, um Gott zu dienen. Wir sind hier, um Gott zu dienen. Und wenn wir Gott anbeten, dann machen wir das, weil wir ihm dienen. Das ist nicht deswegen, weil wir ein paar Lieder singen wollen und als Vorprogramm richtig aufgewärmt sind und denken, jetzt wann geht es jetzt endlich los und wann machen wir endlich was anderes als das ständige Singen. Gott dienen. Und das dritte ist, wir dienen einander. Einander dienen. Gemeinde heißt, wir dienen einander. Gemeinde ist der Ort, wo wir einander dienen. Nicht, wo wir in Reihen sitzen. Ihr sitzt alles schön in Reihen, das ist alles gut, das ist alles nur die Vorbereitung zum Dienen. Die Frage wäre sozusagen, sitzt du noch oder dienst du schon? Das Sitzen hat auch seine Zeit. Alles hat seine Zeit. Aber woraus ziehen muss, ist, dass wir einander dienen. Das Herz eines Dieners ist, sich zu kümmern, sich einzusetzen, für andere sorgen, geben, helfen, uneigennützig sein, sich investieren, sein Herzblut geben. Dienen bedeutet sich ausnutzen lassen. Wusstet ihr das? Dienen bedeutet sich ausnutzen lassen. Die zweite Meile gehen, seine Interessen zurückzustellen, den niedrigen Weg gehen. Ich habe das mal zu einem anderen Mitarbeiter im Nehemiah-Team gesagt. Ja, wenn ich denen diene, die nutzen mich aus. Da hat er gesagt, richtig, und du musst es zulassen, dass du ein Stück weit ausgenutzt wirst. Oh, ich habe mich geärgert, dass er das gesagt hat. Und dann habe ich gedacht, er hat recht. Dienen bedeutet zumindest, also richtig verstanden, es geht nicht darum, dass wir Diener ausnutzen, ja. Aber dass wir ein Stück weit bereit sind, dass andere Nutzen haben von mir und auch ein Stück Kraft von mir abziehen, wenn ich ihnen diene. Ich muss dann eben bei Gott wieder Kraft kriegen, sonst brenne ich eben aus. Ja. Da muss ich dann schon aufpassen. Aber dienen bedeutet den niedrigen Weg gehen und sich dafür von Gott belohnen zu lassen. Und Paulus ist für uns so ein Beispiel dafür. Paulus, sein Herz als Diener, ist der Hammer. Er sagt zum Beispiel in 2. Korinther 11, ich reiße das aus dem Zusammenhang, 2. Korinther 11, Vers 28, beschreibt er sein ganzes Leiden, was er alles hat, um Jesu willen. Und dann sagt er, außerdem, was sonst noch auf mich einstürmt, nämlich die Sorge um die ganzen Gemeinden. Wer ist schwach und ich bin nicht schwach? Wer nimmt Anstoß und ich brenne nicht? Das ist sein Herz als Diener. Ist der Hammer, oder? Wer ist schwach und ich werde nicht schwach? Wer nimmt Anstoß und ich brenne nicht? Das lässt mich überhaupt nicht kalt. Ja. Sorge um die Gemeinden. Oder in 1. Timotheus 2,11. Wir ja wisst, dass wir euch, und zwar jeden einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Ja, wie ein Vater haben wir euch beschworen. Und die Sache ist, damit kannst du jetzt schon anfangen. Da musst du nicht warten, bis du einen Dienst hast. Man kann jetzt schon dienen. Ich habe letztens mit einem Pastor gesprochen, der hat mir gesagt, ich weiß ganz genau, auf wen ich mich verlassen kann in der Gemeinde. Das sind dieselben Leute, wenn ich die bitte, einen Kuchen zu backen, dann backen die einen Kuchen oder schließen den Raum auf. Das sind dieselben Leute, die auch zum Gebet kommen. Ich weiß, auf wen ich mich verlassen kann. Wenn ich irgendwas will, das sind dieselben Leute, die ich fragen kann, backt ihr mir einen Kuchen oder kommt ihr zum Gebet? Das sind dieselben Leute. Ist das nicht interessant? Also mit ihnen kann man schon ganz praktisch anfangen. Da muss man gar nicht lange warten. Ja? Dienen in der Gemeinde. Und ich möchte euch das einfach sagen, wenn ihr keinen Dienst habt in der Gemeinde, dient doch einfach irgendwo. Ja, schon, dient doch. Dient doch. Dient doch irgendwo. Dienen heißt, was zu sehen, was gemacht werden muss und das dann zu machen. Und sich einfach zu kümmern. Ja. Und dann, wenn es darum geht, in der Gemeinde einen Dienst zu haben. Es gibt diese interessante Geschichte in 2. Mose 18. Da ist der Mose, der dient den ganzen Tag von morgens bis abends. Und sein Schwiegervater sieht das und sagt, das ist aber nicht gut, was du da machst. Du machst alles alleine. Setz doch andere Leute ein in den Dienst, die auch dienen. Und dann gibt der Jethro dem Mose Kriterien, wie er die Diener aussuchen soll. Wie er die Leute aussuchen soll, die mit Mose dienen. 2. Mose 18, Vers 21. Und da sagt er, du aber suche dir aus dem ganzen Volk tüchtige, gottesfürchtige Männer aus, zuverlässige Männer oder treue Männer, die Ungerechten Gewinn hassen. Und setze sie ein über Oberste von 1000, Oberste von 100, Oberste von 50, Oberste von 10. Also Mose soll schauen nach Leuten, die 4 Kriterien erfüllen. Was ist das Erste? Nochmal, aufgepasst. Das Erste ist tüchtig. Was bedeutet das?
Nicht faul.
Fleißig. Nicht faul. Wenn du von Gott einen Dienst haben willst, ist das das Erste, was Gott von dir erwartet. Dass du nicht faul bist. Das ist so simpel. Faule Leute dann in der Gemeinde, nicht von Gott promotet werden, das ist so, glaube ich, dass das stimmt. Und faul, fleißig bedeutet nicht, ein Workaholic zu sein. Ja. Das bedeutet nicht, ständig arbeiten zu müssen oder so. Aber das bedeutet auch, dass es Leute sind, die nicht über jedes bisschen murren und klagen, wenn sie mal irgendwas machen sollen. Ja. Und die sagen, na, das sollen die anderen machen. Oder die ständig von dem reden, was sie gemacht haben. Das sind nicht tüchtige Leute. Dienen bedeutet, und da wird unser Charakter gefordert, ja, in der Gemeinde, auch was zu tun, auch mal die Hand anzulegen, ja, sich einzusetzen, bereit zu sein, was zu tun, was herzugeben von sich, auch nicht jedes Spritgeld wieder zu haben zu wollen und so weiter. Versteht ihr, was ich meine? Das war alles tüchtig. Und die Frage ist, wollen wir so sein? Das ist das, was Gottes Vision von Leuten in der Gemeinde ist. Und das Zweite ist gottesfürchtig. Gottesfürchtig heißt Menschen, die Gott fürchten, die nicht Menschen fürchten. Und das ist entscheidend für jemanden, der in der Gemeinde dient. Der dient nicht deswegen, weil er Menschen gefallen will, sondern weil er Gott gefallen will.
Amen.
Und wenn das nicht so ist, wird man nie fähig sein, unbequeme Entscheidungen zu treffen. Weil als Diener in der Gemeinde muss man manchmal unbequeme Entscheidungen treffen. Und Gottesfurcht ist das Einzige, was dir hilft, das zu tun. Nicht Menschen gefallen. Nicht Menschen gefallen. Sondern Gott. Das Dritte, ich muss arg schnell da durchgehen jetzt hier. Das Dritte ist erstmal treu oder zuverlässig. Treu. Zuverlässig. Das ist eine sehr, sehr gute Eigenschaft von jemand. Wenn jemand treu und zuverlässig ist. Wenn ich weiß, oder wenn man weiß, der macht das, was er gesagt hat. Die macht das, was er gesagt hat. Da muss ich nicht nochmal nachfragen. Das ist jemand, da weiß ich, wenn ich dem was anvertraue, dann ist das gemacht. Muss ich nicht mehr groß nachdenken. Solche Leute will Jesus in der Gemeinde haben. Vertrauenswürdig. Dem kann ich mein Portemonnaie anvertrauen und der nimmt da nichts raus. Dem kann ich den Schlüssel anvertrauen, dem kann ich mein Auto anvertrauen, dem kann ich meine Kinder anvertrauen. Dem kann ich Sachen anvertrauen, dem kann Gott Sachen anvertrauen. Darum geht es ja. Und Gott weiß, der macht das dann. Auch wenn es mein Nachteil ist, halte ich mein Wort. Das heißt treu. Und das Vierte ist ungerechten Gewinn hassen. Gewinn hassen. Wisst ihr, was auch unrechter Gewinn ist? Ehre. Boah, das ist ganz schön schwer, das zu hassen. Unrechtes Geld. Nicht Geld anzunehmen, was mir nicht gehört. Oder unrechte Ehre, unrechte Position, unrechter Gewinn ist auch nach einer Position zu streben oder zu einer Machtposition oder sowas. Unrechter Gewinn ist nur dann zu arbeiten, wenn andere mich sehen. Und unrechter Gewinn hassen heißt auch dann zu arbeiten, wenn mich keiner sieht. Und dann immer noch treu zu sein. Und wisst ihr was? Mose sollte danach suchen, nach solchen Männern. Er hat sie in den Dienst eingesetzt. Und die waren schon so. Die sind nicht erst im Dienst so geworden. Die waren schon so. Bevor die in den Dienst kamen, haben die nämlich schon gedient. Die waren schon so, bevor Mose sie als Leiter eingesetzt hat. Und das sagt mir, dass sie vor Gott so gelebt haben. Und damit können wir heute anfangen. Damit kannst du heute anfangen. Jeder von uns kann damit heute anfangen, so vor Gott zu leben. Timotheus kriegt die Anweisung von Paulus, strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen. Sieh dazu, dass du in Gottes Augen bewährt bist, so ein Mann, so eine Frau bist. Tüchtig, gottesfürchtig, treu und dass du unrechten Gewinn hast. Das ist echt eine Herausforderung für uns. Für jeden von euch. Ich möchte das besonders auch den Jüngeren sagen. Wir haben ja ein paar Jünger hier. Seht dazu, dass ihr solche Menschen werdet. Ihr solltet es nochmal sehen. Ja. Solche Menschen werden. Dann wird Gott euch erheben. Gott wird euch erheben.
Ich finde, da kann man auch schon recht gutes Titusbrief mit reinnehmen, wo es den Einsatz der Bischöfe geht. Mhm. Wo er schreibt, denn ein Bischof soll untadelig sein als ein Haushalter Gottes, nicht eigensinnig, nicht jähzornig, kein Säufer, nicht streitsüchtig, nicht schändlichen Gewinn suchen, sondern gastfreundlich, gütig, besonnen, gerecht, fromm, enthaltsam. Er halte sich an das Wort der Lehre, das gewiss ist, damit er die Kraft habe zu ermahnen, in der heilsamen Lehre und zurechtzuweisen, die widersprechen.
Ist im Prinzip dasselbe. Mit dieselben Kriterien. Hier sind es also schön knackig. Vier Dinger kann man sich merken, ja. Tüchtig, gottesfürchtig, treu, unrechten Gewinn hassen. Okay, das letzte Punkt, den ich noch sagen möchte, ist, Gemeinde heißt Wachstum. Wachstum. Und zwar als erstes, ich habe jetzt gar kein zahlenmäßiges Wachstum damit gemeint, das bedeutet es auch, ja, aber ich meine was ganz anderes. Das erste ist Hinwachsen zu Jesus. Leben in der Gemeinde bedeutet hinwachsen zu Jesus. Leben mit Jesus in der Gemeinde. Zum Beispiel im Epheserbrief heißt es, dass wir hinwachsen sollen zur vollen Mannesreife. Das ist Gottes Plan für die Gemeinde. Und das kann nur passieren, wenn jeder von uns bereit ist zu wachsen auf Jesus hin. Wachsen in der Erkenntnis, wachsen in der Gnade. Wenn wir wachsen da drin in der Gemeinde. Zum Beispiel 2. Petrus 3, 18 heißt es, wachset in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes. Wachsen heißt gehen. Man könnte dann noch ein anderes Schild über die Gemeinde schreiben. Neben das Schild Baustelle, Vorsicht Baustelle, hängt in der Gemeinde noch ein anderes Schild. Wisst ihr, welches das ist? Absolutes Halteverbot. Stehen bleiben geht nicht, ja. Sitzt du noch oder wächst du schon? Wenn ihr das nächste Mal fahrt auf der Straße, ja, und ihr seht irgendwo ein Baustellenschild, denkt dran, über der Gemeinde hängt das Schild Baustelle. Wenn ihr das nächste Mal absolutes Halteverbot oder Parkverbot seht, denkt dran, über der Gemeinde steht Stehen bleiben gilt nicht. Wachst aber, und das ist die Frage, wachsen wir, möchten wir wachsen? Und wir wachsen auch, indem wir das Leben, was in Apostelgeschichte 4 ist, Lehre, Gemeinschaft, Gebet, Abendmahl, diese Dinge. Darin bleibt die Gemeinde beständig. Und dadurch wächst die Gemeinde innerlich zu Jesus hin. Wenn wir das immer weiter machen, wenn wir in der Lehre der Apostel bleiben, wenn wir in der Gemeinschaft bleiben, wenn wir im Gebet bleiben, wenn wir im Abendmahl bleiben. Dann bedeutet es auch, wenn wir hinwachsen zu Jesus, bedeutet es auch, wachsen in den Gaben des Geistes. Das möchte Jesus von der Gemeinde. Wenn wir zusammenkommen, soll jeder was haben. Das ist die Vision von Gemeinde. Wenn wir sagen, wir leben mit Jesus in der Gemeinde, heißt es, ich soll auch was haben. Ich soll kommen in die Gemeinde und auch was haben. Ich soll auch was mitbringen. Es ist nicht akzeptabel, wenn ihr in die Gemeinde kommt und nichts mitbringt. Es ist nicht akzeptabel. Was ist nun, Brüder, 1. Korinther 14, 26, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder etwas. Der eine einen Psalm, der andere eine Lehre, eine Offenbarung, eine Sprachenrede, eine Auslegung. Alles geschehe zur Erbauung. Oder ermahnt einander, haben wir auch schon gesagt. Lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. All diese Dinge. Dient einander, wie an jeder mit seiner Gabe, die ihr bekommen habt. Wir sind dazu da, dass wir auch was mitbringen. Dass wir auch was haben. Dass wir auch was geben. Und vielleicht ist nicht ein Raum im Gottesdienst dazu da, dass wir was geben können. Aber da gibt es ja Leute. Und wir können die anschauen und sagen, ich gebe dir jetzt was. Ich ermutige jetzt jemanden. Ich gehe in den Gottesdienst und ich nehme mir vor, irgendjemand werde ich heute ermutigen. Das können wir doch machen, oder? Ich bin überzeugt davon, es ist nicht akzeptabel, wenn wir das nicht tun. Das ist in Gottes Augen nicht akzeptabel. Strebt danach nach den geistlichen Gaben, sagt er. Eifert um die Liebe und eifert um die geistlichen Gaben. Besonders, dass ihr prophetisch redet. Prophetisch reden zur Ermutigung, zur Ermahnung, zum Trost. Das soll jeder nachstreben, das ist eure Pflicht. 1. Korinther 14, Vers 1. Strebt nach den geistlichen Gaben, strebt nach der Liebe und strebt nach den geistlichen Gaben. Besonders aber, dass ihr prophetisch redet. Und prophetisch reden heißt, von Gott her zu jemand reden mit Ermutigung, Ermahnung und Trost. Das ist neutestamentliche Prophetie, auf jeden Fall ist das mal der Anfangslevel. Und Paulus sagt, ihr sollt das machen, ich will, dass das alle machen, danach streben. Und das sollt ihr auch machen. Und ihr könnt mal jemanden anschauen und den ermutigen und ermahnen. Ermutigen und trösten. Damit kann man ja anfangen. Und da ist noch vieles im Argen, habe ich das Gefühl. In den Gemeinden. Unwahrscheinlich viel Konsumhaltung. Unwahrscheinlich viel begeistliche mich oder bespaß mich oder was weiß ich. Dann wachsen in der Berufung. 2. Petrus 1, Vers 3. Daher, Brüder, befleißigt euch, umso mehr eure Berufung und Erwählung festzumachen. Da ist natürlich zunächst mal unsere allgemeine Berufung gemeint. Aber es gibt eine Berufung über jedem Leben. Und Jesus möchte, dass wir die festmachen. Das ist deine Aufgabe. Das rauszufinden, ist deine Aufgabe, dafür zu beten. Es ist deine Aufgabe, das festzumachen. Das heißt Wachstum. Und ja, ihr seht, da bin ich auch ein bisschen scharf vielleicht an der Stelle. Weil ich möchte das irgendwie gerne sehen. Ich möchte sehen, dass Gemeinde ein Leib wird, wo man einander dient und wo wo Menschen nicht nur konsumieren, sondern geben. Wo Menschen in ihre Gaben reinkommen. Wo Menschen freigesetzt sind, das zu tun, was Gott eigentlich von ihnen möchte. Ich glaube, dort leben mit Jesus in der Gemeinde heißt bereit sein, zu wachsen, zu Jesus hin, in den Gaben des Geistes, in meiner Berufung.
Ich finde, man stellt auch bei sehr vielen, also ich habe das auch schon oft festgestellt, in Gesprächen immer wieder fest, dass die Leute irgendwo immer noch rumfinden. Und ich denke, das hängt genau damit zusammen, denn erst, ich denke, wenn man das anfängt zu leben, kommt man mehr zu dem Durchbruch, den die Bibel eigentlich verheißen hat.
Ja. Okay, ich fasse zusammen, die Zeit einfach schon weit fortgeschritten ist. Ich hoffe, ihr könnt einiges davon empfangen heute. Leben mit Jesus in der Gemeinde. Das Leben mit Jesus in der Gemeinde heißt, zunächst mal zu sehen, was ist Gottes Plan mit Gemeinde. Und dann zu wissen, er will ein Haus bauen. Aber das ist nicht nur, nicht nur im geistlichen Bereich, das muss sich hier auf dieser Erde irgendwo, ja, das muss da konkret werden. Und das bedeutet, dass wir hier auf einer Baustelle leben. Die Sachen sind eben noch nicht fertig, bis Jesus wiederkommt. Und wir müssen uns hier auf der Erde einbauen lassen in das, was Gott tut. In der Gemeinde, wo wir jetzt sind, ja. Ich habe heute ganz bewusst nicht darüber geredet, was ist eine gute, was ist eine schlechte, was ist die falsche, was ist die richtige Gemeinde. Das ist alles nicht das Thema heute Abend. Fang da an, wo du bist. Und das ist nur für heute Abend nur eine Ausrede, wenn wir darüber reden würden. Ja. Und das Erste ist, ich werde offenbar in der Gemeinde. Ich werde offenbar vor Gott. Meine Motive werden blankgelegt. Ich werde auch vor Menschen offenbar. Ich sage auch Ja dazu, im Licht zu leben. Das bedeutet, dass Menschen mir ins Leben sprechen dürfen. Durch Leiter, aber auch durch jeden Bruder, jede Schwester. Dann, Gemeinde bedeutet, dass wir lernen zu dienen. Das heißt, oder bedeutet dienen. Das bedeutet zunächst mal, Gott dient uns. Durch den Heiligen Geist. Dann, wir dienen Gott. Und wir dienen einander. Gott sucht solche Menschen, die dienen, die tüchtig sind, die gottesfürchtig sind, die zuverlässig sind, die ungerechten Gewinn hassen. Gott möchte, dass wir solche Menschen werden und dem nachstreben. Und dann das Letzte ist, Gemeinde heißt, dass wir wachsen, dass wir bereit sind zu wachsen, zu Jesus hin, in den Schritten, die er uns gibt, im Wort und so weiter. Dass wir wachsen in den Gaben des Geistes. Und dass wir reinwachsen in unsere Berufung, die er für unser Leben hat. Was bedeutet das? Das bedeutet noch viel mehr, aber das sind die Punkte für heute. Und ich glaube, die Frage ist wieder heute Abend für uns. Wollen wir dazu Ja sagen? Wollen wir darüber nachdenken und sagen, ja, ich fange damit an, heute. Ich warte nicht darauf, bis irgendwas Großes passiert, bis der Pfarrer weggeht und ein Besserer kommt. Ich fange damit heute an. Vater im Himmel, ich möchte einfach danken dafür, dass du einen guten Plan mit jedem von uns hast, dass du einen guten Plan mit der Gemeinde hast. Vater, ich bete darum, dass du einfach kommst mit deinem Heiligen Geist, dass du uns weiterführst an den Stellen, wo es nötig ist, dass wir erkennen, wo wir Schritte tun müssen, wo du uns das vorlegst. Ja, lass uns nicht dem ausweichen, Vater. Lass uns nicht so weitermachen wie bisher. Vater, ich bete darum, dass wir danach streben, uns dir bewährt zur Verfügung zu stellen. Dass wir in deinen Augen treu sind, zuverlässig, tüchtig, unrechten Gewinn hassen. Jesus, dass wir so, solche Menschen sind. Und das bete ich für jeden Einzelnen von uns hier, Vater. Ich bete darum, dass du uns auf diesem Weg ein Stück voranbringst. Vielleicht könnt ihr einfach selber in der Stille noch Gott das sagen, was ihr ihm sagen wollt.